Hallo und herzlich willkommen bei Knowledge, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie rund um die Themen Altern und Gesellschaft. Mein Name ist Florian und mit mir begrüßt euch Tobi.
Wir freuen uns heute, Frau Prof. Dr. Anna Kornert begrüßen zu dürfen. Frau Kornert, Sie leiten das Institute for Lifespan Development, Family and Culture an der Universität Luxemburg und Sie sind dort Professorin für Psychology of Aging und haben sich in Ihrer bisherigen Arbeit und Forschung vor allem mit Altersübergängen, individuellem Alterserleben und Altershandeln sowie kulturellen Repräsentationen des Alterns beschäftigt. Allesamt Bereiche, die aufs Engste mit dem verbunden sind, worüber wir heute auch ins Gespräch kommen wollen, nämlich mit dem Thema Altersbilder.
Ja, Frau Kornert, womit wir eigentlich immer einsteigen in unseren Folgen, ist die Frage, wenn wir Sie an Ihrem Arbeitsplatz heute angetroffen hätten, wo wären Sie dann eigentlich heute? Also wenn Sie uns so in so kurz drei Sätzen mal skizzieren könnten, wie sieht eigentlich so Ihr Arbeitsalltag aus?
Jetzt speziell heute oder allgemein? Weil heute war jetzt nicht unbedingt der typischste Arbeitstag, würde ich mal sagen.
Dann berichten Sie uns doch von heute, das wäre doch vielleicht ganz schön.
Von heute, ja. Ja, was wahrscheinlich alle Leute mit kleinen Kindern in der Corona-Zeit kennen. Meine Tochter ist heute Morgen aufgewacht mit Halsschmerzen und das heißt keine Kita und zu Hause bleiben und dann sieht der Tag ein bisschen anders aus, als man sich das vorgestellt hat. Das heißt, ich habe heute Morgen erstmal viel geknetet und Sesamstraße geschaut und dann heute Nachmittag mich noch ins Arbeitszimmer verzogen und da noch an einem Forschungsantrag geschrieben. Das war mein heutiger Arbeitstag. Das ist man wechselt von einem Extrem ins andere.
Wenn wir dann zu Ihrem Standardarbeitsalltag so kommen, wie würden Sie den beschreiben?
Mein Standardarbeitsalltag ist, ich schreibe hauptsächlich Mails. Das ist so meine hauptsächliche Tätigkeit momentan. Spaß beiseite. Also ich bin ja jetzt vor einem Jahr erst auf die Professur gewechselt und das beinhaltet natürlich sehr viel, ich würde mal sagen, Verwaltungsarbeit, Organisationsarbeit, Lehre, Kontakt mit Studierenden und zwischendurch versuche ich aber auch immer weiter quasi an meinen Forschungsprojekten zu arbeiten, Publikationen zu schreiben. Ich rechne total gern mit meinen Daten und es ist eine gute Mischung, würde ich sagen. Aber es hat seit dem Wechsel auf die Professur, hat das Drumherum deutlich zugenommen auf jeden Fall.
Vielleicht noch eine kurze Nachfrage. Sie sind ja jetzt in Luxemburg. Unterscheidet sich das Arbeiten in Luxemburg vom Arbeiten in Deutschland?
Also ich hatte ja in Deutschland keine Professur, sondern war da wissenschaftliche Mitarbeiterin und bin jetzt quasi mit der Professur dann nach Luxemburg gewechselt. Ich glaube grundsätzlich, die Arbeit unterscheidet sich nicht sehr. Also ich denke, ein deutscher Professor macht das Gleiche, was ich mache. Die Strukturen unterscheiden sich vielleicht so ein bisschen. Also wir haben in Luxemburg eher so eine Departmentstruktur mit relativ vielen Professoren in einem relativ großen Department. In Deutschland hat man ja immer so eher diese wenige Lehrstühle mit vielen Mitarbeitern. Das ist so ein bisschen unterschiedlich. Und in Luxemburg ist natürlich die Sprachenvielfalt nochmal größer, ne? Also die Luxemburger sprechen ja alle sehr viele Sprachen und das merkt man an der Uni auch. Also das sind so die Unterschiede, die ich so merke. Ne?
Ja, jetzt wollen wir ja heute auch über Altersbilder sprechen. Vielleicht können wir eingangs erstmal klären, was sind denn eigentlich diese Altersbilder, über die wir hier zu sprechen versuchen und warum ist es auch wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen und damit beschäftigen. Mhm.
Ja, Altersbilder, also so eine richtig gute, perfekte Definition, die gibt es tatsächlich nicht. Ne? Also es gibt unterschiedliche, ich würde mal sagen, Operationalisierungen von Altersbildern. Also ne, Leute, die sich mit Altersbildern beschäftigen, die untersuchen da unterschiedliche Konstrukte, unterschiedliche Variablen. Ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, Altersbilder sind Vorstellungen, die man hat von alten Menschen, von dem Alternsprozess, von sich selbst als älterer Mensch und davon, wie so der Lebenslauf eigentlich, was im Lebenslauf passiert, wenn man chronologisch älter wird. So, ne, das ist, glaube ich, das, was man unter Altersbild verstehen kann. Und das kann ja ein tatsächliches Bild sein. Ne? Also wir sprechen ja zum Beispiel auch viel über Altersbilder in den Medien. Also ne, wie wird denn quasi das Bild des Alterns transportiert? Es ist aber auch eher im übertragenen Sinne sowas wie ne, also Vorstellungen, Einstellungen, Vorurteile. Also alles, was wir quasi uns unter Altern, alt sein, alt werden, alten Menschen vorstellen.
Nochmal daran angegliedert, der zweite Teil meiner Frage. Also welche Bedeutung hat das? Warum sollten wir uns eigentlich damit beschäftigen?
Die Frage, warum ist es eigentlich wichtig? Aus verschiedenen Gründen ist es wichtig. Zum einen ist es so, Altersbilder, die haben wir schon, wenn wir ganz klein sind. Also schon kleine, wirklich 3-, 4-jährige Kinder, die wissen genau, was alte Menschen machen. Mein 2-jähriger Sohn, der läuft manchmal wie ein alter Mann, ne? Und dann läuft er irgendwie so gebückt. Und also es ist total faszinierend, wie früh quasi Alter was für uns bedeutet. Und das ist am Anfang ja auch erstmal, ja, ein Bild von einer Gruppe, die es halt gibt in der Gesellschaft. Ne? Man hat Bilder von Männern, von Frauen, Bilder von Menschen unterschiedlicher Kulturen, von alten, von jungen Menschen. Der Unterschied beim Altersbild ist, dass wir ja alle, wenn wir Glück haben, selbst älter werden. Ne? Und das heißt, dieses Bild von alten Menschen, was ich habe, das wird irgendwann relevant für mich selbst. Und dann ist es natürlich ein Problem, wenn dieses Bild sehr negativ ist. Ne? Also wenn ich immer denke, Gott, alt werden, das ist was absolut Furchtbares. Alte Leute sind krank, die sind dement, die sind senil. Dann ist es was, was irgendwann für mich auch eine Bedeutung kriegt, ne? Weil ich werde irgendwann älter, ich werde irgendwann dieser Gruppe zugehören. Und deswegen ist es ja für uns als Gerontologen, als Psychogerontologen wirklich zentral, sich mit dieser Variable zu beschäftigen, weil es eben einen ganz großen Einfluss von Altersbildern, Vorstellungen vom Alter gibt, darauf, wie wir tatsächlich alt werden. Außerdem hat es natürlich auch einen Einfluss, wie wir uns älteren Menschen gegenüber verhalten. Ne? Also wenn ich ein bestimmtes Altersbild habe, dann unterhalte ich mich mit einer alten Person vielleicht ganz anders. Ne? Wenn ich denke, alle alten Leute sind irgendwie weise und haben noch was zu sagen, dann frage ich vielleicht eher nach Rat, gebe denen auch ein wertschätzendes Gefühl. Wenn ich aber das Gefühl habe, ach ja, irgendwie die niedliche alte Omi, ne? Dann werde ich vielleicht eher so ein patronisierendes Verhalten dieser Person gegenüber an den Tag legen. Und der quasi irgendwelche Eigenschaften zuschreiben, die sie vielleicht gar nicht hat und dann da auch negative Konsequenzen mit auslösen.
Wo Sie schon von Verhalten sprechen, inwieweit kann man denn dann sagen, dass sich Altersbilder auch automatisch in Verhalten übersetzen? Zum einen anderen Menschen gegenüber, aber auch sich selber gegenüber, wie Sie es gesagt hatten, ja zum Beispiel was Gesundheitsverhalten oder sowas angeht. Mhm. Gibt es dann einen direkten Zusammenhang?
Genau, da gibt's einen direkten Zusammenhang. Also wenn ich vielleicht erstmal dieses, wie verhalte ich mich älteren Menschen gegenüber, nehme, dann gibt es zum Beispiel das Phänomen des Baby-Talk oder Elder-Speak. Ne? Also wenn ich quasi mich mit älteren Menschen unterhalte, dann spreche ich automatisch lauter, dann spreche ich automatisch langsamer, einfacher. Ne? Das kann manchmal auch gut sein, weil es gibt tatsächlich ja ältere Menschen, die vielleicht nicht mehr so gut hören, die vielleicht ein bisschen länger brauchen, um das zu verstehen, aber nicht automatisch. Ne? Und das kann sehr problematisch sein, zum Beispiel, wenn wir über Patienten-Arzt-Kommunikation nachdenken. Ne? Wenn der Arzt irgendwie der älteren Person das zum Beispiel gar nicht mehr zutraut, zu verstehen, was sie ja eigentlich sagt, ne? Dann kriegt die vielleicht bestimmte Informationen nicht. Man fühlt sich irgendwie abgewertet. Ne? Also es sind negative Konsequenzen für das, den Selbstwert sozusagen. Ne? Also das ist einmal diese Konsequenz, die es haben kann. Und für einen selbst, ne, also wenn man sich mal vorstellt, ich denke jetzt, mit dem Alter wird alles schlechter. Ne? Ich verliere Energie und Sport brauche ich sowieso nicht mehr zu machen, weil ich werde ja sowieso irgendwie irgendwann im Rollstuhl sitzen und mit dem Rollator durch die Gegend laufen. Dann wirkt sich das natürlich auch darauf aus, was ich mir vorstelle für mein eigenes Alter. Ne? Will ich dann vielleicht mit 55 oder mit 60 mich nochmal im Sportverein anmelden oder gehe ich nochmal eine Weiterbildung an, auch im späteren Arbeitsleben. Ne? Also diese Vorstellung davon, wie Altern ist, wirkt sich darauf aus, was ich mir für mein eigenes Alter noch vornehme, wenn man es mal so ganz einfach ausdrückt. Ne?
Sie haben jetzt eben auch davon gesprochen, dass Alternsbilder ja zum Teil einfach auch Bilder sind, die in der Gesellschaft produziert, wiederholt werden, auftreten. Wie muss man sich denn dann die Forschung mit Altersbildern vorstellen? Also schauen Sie sich Bilder an, Sie haben von dem Elderspeak gesprochen, hören Sie sich Aufnahmen an. Also wie läuft da so ein Forschungsprozess ab bei Ihnen?
Also mein Forschungsprozess ist tatsächlich sehr langweilig dahingehend. Ne? Also ich frage die Leute einfach. wir arbeiten wirklich viel mit Fragebögen. Ne? Also wir fragen die Leute, was macht denn eine alte Person für sie aus? Oder wir geben denen bestimmte Eigenschaften vor und dann werden da alte Personen drauf geratet. Es gibt ganz viele Fragebögen, die sich auf das eigene Alter beziehen. Was hat man denn für Vorstellungen vom eigenen Altern? Was bedeutet Altern für einen eigentlich? Und das ist eigentlich die Methode, mit der ich hauptsächlich arbeite. Es gibt natürlich auch Leute, die sich wirklich mit diesen Bildern beschäftigen. Also ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die Professorin Kessler, die auch mal mediale Altersbilder ausgewertet hat. Ne? Wie wird eigentlich Alter in der Werbung dargestellt? Wie wird Alter in Fernsehserien dargestellt? Und es gibt auch innovativere Methoden, wo versucht wird, tatsächlich sich dem Alter über Bilder zu nähern. Ne? Das hat eine andere Kollegin gemacht, die hat ihre Studierenden losgeschickt, macht doch einfach mal Fotos, die für euch was mit Alter irgendwie zu tun haben. Ne? Und dann sind da wirklich auch ganz spannende Bilder entstanden, was für Aspekte vom Alter man sich eigentlich dann vornimmt, wenn man das wirklich mal in so einem Bild darstellen muss. Aber wie gesagt, der Großteil der Forschung, oder zumindest der psychologischen Altersbildforschung, läuft tatsächlich über Fragebögen.
Wenn Sie jetzt an einem Fragebogen arbeiten und Altersbilder erheben, also zum Beispiel inwieweit kann so eine Befragung einer potenziellen, unterstelle ich jetzt einfach mal, Vielfalt an verschiedenen oder parallel existierenden Altersbildern gerecht werden?
Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil also gerade viel der Forschung, die in so großen Surveys läuft, ne? Also wir haben ja diese großen Befragungen, wo die Leute irgendwie hunderte unterschiedliche Items ausfüllen. Da geht es natürlich immer darum, möglichst kurz und knapp das zu erfassen. Und das ist bei Altersbildern dann häufig der Fall, dass wirklich sehr kurz gefragt wird, ne? Irgendwie 5, 6 Fragen über Fitness, über irgendwie Vorstellungen, die man vom Alter hat. Und dann wird dann so ein Positiv-Negativ-Kontinuum irgendwie gebildet. Ne? Positives Altersbild, negatives Altersbild. Und neuerdings, oder sagen wir mal so, in den letzten, ich würde mal sagen, 10, 15 Jahren, wird schon versucht, das Ganze auch ein bisschen differenzierter zu sehen. Und dass man dann zum Beispiel, wir haben hier einen Fragebogen entwickelt, wo wir Altersbilder in unterschiedlichen Lebensbereichen erfragen. Ne? Da wird dann gefragt, wie stellen Sie sich denn Ihr Alter im Familienbereich vor und im Arbeitskontext und im Gesundheitskontext und wie sind eigentlich alte Leute im Freizeitbereich? So, ne? Da haben wir versucht, das so ein bisschen differenzierter abzubilden und das hat auch tatsächlich sehr, sehr spannende Ergebnisse geliefert, weil es tatsächlich so ist, dass es nicht das eine Altersbild gibt, ne? Sondern dass wir ganz unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie Alter aussieht, je nachdem, in welchem Kontext man sich das einfach vorstellt. Ne? Dann gibt es auch Fragebögen, die eher so drauf abzielen, okay, was sind denn vielleicht Bereiche, wo wir Verluste eher antizipieren mit dem Alter, ne? Also soziale Verluste oder körperliche Verluste und wo sieht man denn vielleicht eher noch Gewinne im Alter, ne? Die man versucht, das so ein bisschen, dieses Positiv-Negativ-Kontinuum nochmal aufzuspalten. Also ganz wichtig auf jeden Fall, das differenziert zu betrachten, weil es eben nicht das eine Altersbild und auch nicht das eine Alter irgendwie gibt. Ne?
Ja, das greift ja perfekt vor auf meine Frage, gleich zweifach. Also eben einmal diese Differenziertheit von Altersbildern, die Sie jetzt schon angesprochen haben. Und andererseits haben Sie ja eben auch auf den zeitlichen Verlauf, zumindest indem Sie sich mit Ihren Kolleginnen und Kollegen auch Altersbilder anschauen, benannt. Jetzt würde mich und hoffentlich auch viele andere interessieren, wie verändern sich denn Altersbilder im Zeitverlauf? Das kann man jetzt vermute ich mal nicht ganz so pauschal sagen, aber ich denke, es macht den Unterschied, ob wir vielleicht 1, 2 gesellschaftliche Bereiche mal herausnehmen und die zum Beispiel im Rahmen der letzten 30 oder 40 Jahre betrachten oder eben im Rahmen von 400 Jahren jetzt mal gesponnen.
Ne? Ja, das ist eine gute Frage. Da kann ich jetzt auch tatsächlich gar nicht so eine gute Antwort drauf geben, ne? Weil also gerade dieses historische Altersbild, das ist einfach was man schwierig untersuchen kann. Ne? Da muss man dann wirklich in die Bilder reingehen, in die Dokumente reingehen, angucken, was gibt es denn da für Vorstellungen. Und da hat natürlich jeder auch so seine stereotype Idee, wie hat sich das verändert. Ne? Irgendwie 60 heute ist nicht mehr das 60 von vor 100 Jahren. So. Und ich gehe mal davon aus, dass das tatsächlich auch so ist. Aber richtig eine empirische Basis weiß ich jetzt zumindest nicht, ob es die gibt und wie man das untersuchen würde oder wer das untersucht. Es gibt so ein paar erste Versuche, wenn man jetzt von so einem gesellschaftlichen Altersbild spricht, zum Beispiel der Deutsche Alterssurvey, das ist ja eine große Befragung, die irgendwie Menschen ab der zweiten Lebenshälfte, also ne, mit 40, 45 fangen die an, zu allen möglichen Bereichen befragt, unter anderem auch die Altersbilder. Und da ist es so, dass alle paar Jahre eine neue Stichprobe gezogen wird. Also wir können quasi dann da Leute vergleichen, die 1995 oder 98 40 Jahre alt waren und Leute, die jetzt 40 Jahre alt sind. Ne? Also man hat da quasi so einen Kohortenvergleich, den man machen kann. Und da kann man tatsächlich zeigen, dass das Altersbild ein bisschen positiver geworden ist. Also dass die Leute Alter mehr mit Gewinn verbinden und weniger mit jetzt körperlichen Verlusten und sozialen Verlusten. Also das ist vielleicht so das Empirische, was so dieses gesellschaftliche Altersbild angeht. Wenn wir jetzt von individuellen Altersbildern sprechen, also wie wird sich mein Altersbild verändern, wenn ich jetzt 20, 30, 40 Jahre älter werde, da ist es tatsächlich eher so, dass es ein bisschen negativ ist auch immer, ne? Also immer so dieses Positiv-Negativ ist auch immer so eine Vereinfachung, aber wenn man es jetzt einfach mal vereinfacht versucht zu sagen,
ist es eher so. Das ist völlig zulässig im Rahmen dieses Programms.
Ich bin da irgendwie so, ne? Irgendwann wird man da so ein bisschen seltsam, sonderlich, ne? Und will immer alles ganz korrekt und so. Aber sagen wir jetzt einfach mal so, sie werden ein bisschen negativer und ein bisschen weniger positiv, ne? Also gerade, wenn es dann ins sehr hohe Alter geht, wo es da auch wenige Studien zu gibt, ist es tatsächlich so, dass wir das Alter eher ein bisschen negativer sehen, je älter wir werden.
Dieses Thema Altersbild hat ja auch eine ganz besondere Bewandtnis, wenn wir jetzt eben das letzte Jahr und den Teil des begonnenen Jahres uns eben Revue passieren lassen. Da spielt ja nun Alter als Kategorie nochmal eine ganz, ganz besondere Rolle. Ne? Einmal haben wir die Älteren, die besonders schutzbedürftig sind. Wir haben vielleicht auch die Älteren, die uns, ich sage das jetzt mal ganz polemisch, uns vielleicht auch den Lockdown eingebrockt haben. Auf welche Älteren gucken wir denn da eigentlich? Oder beziehungsweise können Sie schon was sagen, ob es dazu überhaupt Befunde gibt, wie ältere Menschen in der Corona-Krise überhaupt dargestellt werden oder wahrgenommen werden?
Ja, also da sprechen Sie natürlich jetzt gerade meinen, also da das ist natürlich was, was für uns als Altersbildforscher, da haben alle Glocken geläutet, sage ich mal. Ne? Also da so in dem letzten Jahr gab es so viele Kommentare Analysen genau zu dem. Und Sie haben genau das angesprochen, was wir sehen. Ne? Wir sehen diese zwei Narrative sozusagen. Das einmal ist dieses Vulnerabilitätsnarrativ, so, ne? Die alten Leute sind die Schutzbedürftigen, das sind die, die wir auf jeden Fall schützen müssen. Ne? Ich gehe auf jeden Fall für meine Oma einkaufen, ob die das will oder nicht, die darf das Haus nicht mehr verlassen, die muss sich isolieren, alles läuft nur noch online, auf keinen Fall mehr Kontakt, weil absolut schutzbedürftig. Und das andere ist dieses so, ah ja, okay, gut, ich stecke mich an und werde vielleicht gar nicht schlimm krank und trotzdem muss ich jetzt hier diesen Lockdown überstehen, weil die älteren Leute halt sterben, wenn sie Corona bekommen. Ne? Und das ist so ein bisschen dieses, man nennt das auch das Burden-Narrative, ne? Also so wir schützen die Älteren, aber wir zahlen den Preis dafür. Ne? Und das ist schon auch so ein bisschen so ein, ja, feindseliges oder so ein bisschen was auch so Generationenkonflikte einfach schürt. Ne? Wenn man sagt, okay, die eine Bevölkerungsgruppe muss jetzt für die andere sich quasi diese ganzen Maßnahmen irgendwie erdulden. Und das wird natürlich dem Ganzen oder der Komplexität des Ganzen überhaupt nicht gerecht. Ne? Weil natürlich haben wir ältere Leute, die, wenn sie jetzt zum Beispiel mit Vorerkrankungen im Pflegeheim leben oder jemand, der durch andere Faktoren irgendwie geschwächt ist und der vielleicht auch gerne möchte, dass jemand ihn schützt und sich um ihn kümmert. Ne? Das will ich überhaupt nicht bestreiten, dass das für viele Leute auch zutrifft, für viele ältere Leute. Aber was ist mit den Leuten, die vielleicht Anfang 70 sind, bester Gesundheit und die plötzlich von ihrer Familie hören, nee, wir kaufen jetzt für dich ein, nee, du darfst das Haus nicht mehr verlassen, auf gar keinen Fall kannst du dich mit deinen Freunden treffen, weil, ne? Und das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil es den Älteren einfach auch, es ist dieses Bevormundende, ne, was da ganz stark rauskommt. Ne? Und wir sind wirklich jetzt uns auch dabei anzuschauen, was hat das eigentlich für Konsequenzen. Ne? Und was wir jetzt, wir haben eine Befragung in Luxemburg gemacht bei Älteren und haben uns in so einem 3-Monats-Verlauf das quasi angeschaut. Und da war es tatsächlich so, dass die Leute, die mehr wahrgenommen haben, dass sie aufgrund ihres Alters in irgendeiner Form unfair behandelt wurden, dass deren Altersbilder sich tatsächlich auch negativer verändern. Ne? Also, dass die zum Beispiel denken, dass Altern mehr mit sozialen Verlusten einhergeht. Ne? Und das über einen Zeitraum von 3 Monaten, was ja eigentlich relativ kurz ist. Also, wir sind da wirklich sehr, ja, vorsichtig, sage ich mal, und sehr haben Bedenken, was das quasi mit den Altersbildern macht. Einmal der jüngeren Leute, ne? Also was nehme ich für ein Altersbild quasi mit, wenn ich jetzt 18, 19, 20, 35 bin, aber andererseits auch mit den älteren Leuten. Einmal aktuelles Verhalten, aktuelles Befinden, aber auch zukünftige, ja, Mechanismen, die hier eine Rolle spielen.
Wenn wir dann den Blick auf die, und da sind wir ja eigentlich auf so gesellschaftlich transportierte Altersbilder werfen, dann muss man ja auch oder letztendlich Altersbilder auch so betrachten, dass sie in gewisser Weise ein argumentatives Machtmittel, wenn man so möchte, sind. Also dass sie natürlich Auswirkungen haben auf den Diskurs über, weiß ich nicht, Sozialpolitik, Verteilungsgerechtigkeit, wie Sie es gerade angesprochen haben. Aber lassen sich denn so, oder können Sie haben gerade von diesem Burden-Narrative gesprochen, lassen sich noch andere identifizieren, wo man sagen kann, okay, das sind eigentlich so typische Diskurse oder vermengt sich das in Ihrer Wahrnehmung?
Ich meine jetzt in der Corona bezogen oder so allgemein?
Allgemein.
Allgemein. Naja, noch so ein weiteres typisches Narrativ ist, dass dieses Active Agers, ne? Also das sind die Leute, die quasi in Rente gehen und dann haben sie noch irgendwie 15 goldene Jahre vor sich, in der sie Kreuzfahrt machen und irgendwie ihr Geld verprassen und das schöne Leben genießen. Das ist natürlich einerseits ein, ja, Altersbild, was irgendwie positive Aspekte hat, ne? So diese neu gewonnene Freiheit und irgendwie von Zwängen befreit entscheiden können, dass man noch schöne Dinge irgendwie erlebt. Gleichzeitig setzt die Leute natürlich aber auch unter Druck, ne? Also was ist zum Beispiel mit denen, die sich das eben nicht leisten können, die vielleicht länger arbeiten müssen, die vielleicht keine finanziellen oder anderweitigen Ressourcen haben, um diesem Active Golden Aging irgendwie nachzukommen, ne? Also das ist sowas, wo man auch sagt, okay, eigentlich ist es ja ein positives Altersbild, mal so ganz landläufig einfach gesprochen, was aber auch seine Tücken hat, ne? Weil es einfach die Menschen gibt, die diesem Altersbild nicht entsprechen können oder wollen oder wie auch immer, ne? Und das hat natürlich auch einen Einfluss darauf, wie wir diese Leute bewerten, ne? Es ist ja immer so, wenn irgendjemand was tut, was wir nicht von ihm erwarten, dann ist man erstmal so, huch, warum machst du das, ne? Warum bist du jetzt nicht auf Kreuzfahrt, obwohl du doch gerade irgendwie in Rente gegangen bist, ne? Oder engagierst dich in der Kirche oder im Verein oder wie auch immer, ne? Sondern sitzt einfach zu Hause auf deiner Couch. So, ne?
Ich verallgemeinere jetzt einfach mal, wir als Gerontologinnen und Gerontologen haben ja auch, also sind ja auch nicht unfrei von Altersbildern und Vorstellungen übers Altsein und Altwerden. Sie haben ja schon vorhin das Beispiel Ihrer Tochter herangezogen, die mit 2 oder 3 schon aufwächst mit bestimmten Vorstellungen. Und in vergangenen Folgen ist es so ein bisschen rausgekommen, dass vielleicht die Gerontologie noch gar nicht hinreichend reflektiert ist darüber, wie Sie eigentlich selber aufs Altern schauen. Ist Ihnen das auch aufgefallen oder wie würden Sie da die Situation einschätzen?
Ich meine, der Fokus ist natürlich immer viel auf diesen Aspekten, von denen man annimmt, dass die schlechter werden im Alter. Ne? Wir wollen irgendwie alle dafür sorgen, dass die Leute gesund älter werden. Und das bedeutet, ja, wenn man es mal andersrum sieht, eigentlich, wenn man nichts macht, ist Altern eher ein krankes Altern. So, ne? Also klar, so dieser defizitäre Blick, das ist schon was, wo man, glaube ich, so ein bisschen gegen angehen muss. Ne? Also ich finde zum Beispiel immer ganz spannend, wenn sich Leute mit so Themen beschäftigen, die dem widersprechen. Ne? Also zum Beispiel Sexualität im Alter. Leute, die sich quasi anschauen, was passiert eigentlich damit. Ne? Oder haben die Leute da noch ein Bedürfnis danach? Wie sieht es aus? Wie wird das vielleicht auch irgendwie befriedigt. Also deswegen finde ich das schon ganz wichtig, dass wir uns als GerontologInnen da auch immer wieder hinterfragen. Haben wir jetzt wirklich diesen Fokus nur auf diesen Gesundheitsbereich? Demenz, natürlich großes Thema, ne? Kognitive Veränderungen im Alter. Was natürlich auch extrem wichtig ist, sich damit zu beschäftigen. Aber man darf auch nicht vergessen, dass es auch diese anderen Seiten des Alters gibt, diese anderen Bereiche, die es auch lohnenswert sind zu erforschen, wenn man von so einem positive Psychologie-Sicht irgendwie mal ausgeht. Ne?
Gibt es denn, das fällt mir gerade so spontan dazu ein, gibt es denn ein Thema zu bestimmten Altersbildern, wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten, sage ich mal, ein Förderprogramm aufzusetzen, wo Sie sagen würden, dafür würden sich jetzt lassen Sie uns mal experimentieren, 2 Millionen Euro auf jeden Fall lohnen. Da würde ich die gerne investieren. Haben Sie so ein Herzensthema, wo das der Fall wäre?
Ich habe viele Herzensthemen, sagen wir es mal so. Was ich gerade ganz spannend finde, ist, sich Altersbilder im täglichen Leben sozusagen anzuschauen. Ne? Also, dass wir nicht diese, wie es üblicherweise gemacht wird, diese Studien haben, wo wir fragen die Altersbilder und dann kommen wir 4 Jahre später nochmal und gucken, was hat sich verändert. Sondern es gibt jetzt ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die sich damit beschäftigen, wie nehme ich eigentlich so das Alter in meinem Alltag wahr? Ne? Und dann kriegen die Leute Handys oder irgendwie füllen abends Fragebögen aus und dann wird nachgefragt, okay, was haben Sie denn heute für Situationen erlebt? Wie alt haben Sie sich denn gefühlt in bestimmten Situationen? Und dann wird da so ein bisschen geguckt, wie quasi so im wahren Leben Alter wahrgenommen wird. Ne? Weil das ist natürlich auch immer der Punkt, wenn wir die Leute mit so einem riesen Fragebogenpaket zum Thema Alter befragen, dann ist das natürlich auch was dem sie nicht entkommen können. So, ne? Dann hat Alter in dem Moment eine Relevanz. Aber wenn man vielleicht so ein bisschen mehr in den Alltag einbettet, dann kriegt man da vielleicht auch nochmal spannende Befunde raus. Welche Situationen sind es denn eigentlich, in denen uns das Alter bewusst wird? Und wo wirken unsere Altersbilder sich denn vielleicht darauf aus, wie wir bestimmte Entscheidungen treffen? Ne? Also es wird dann immer zum Beispiel die Geburtstagskarte zitiert, ne? Wenn dann irgendwie vorne groß die 60 irgendwie drauf prangt, macht das irgendwas mit mir? So, ne? Also diese so ein bisschen mehr in den Alltag der Leute gehen und zu gucken, wie variiert das über die Zeit und vielleicht gerade ein Thema, was mir am Herzen liegt.
Ist ein super Beispiel. Mein Vater ist letztes Jahr 60 geworden und hat eigentlich ausnahmslos nur Karten bekommen, auf denen drauf stand alter Sack oder ähnliches. Also was irgendwie dann auch ein bisschen verulgt wird. Also da wird schon irgendwie halbwegs witzig mit umgegangen. Aber die Botschaft ist ja eigentlich klar, ne?
Verrückt, ne? Also ja. Genau sowas. Also selten, dass man quasi mal eine Karte findet, wo das irgendwie ein bisschen differenzierter aufbereitet wird, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Das ist so, gerade so diese Marker in die 60, 65, Ruhestand irgendwie, ne? Das sind irgendwie dann immer so Zeitpunkte, wo dann irgendwie, aber auch früher natürlich schon, ne? 30. Geburtstag. dass dann irgendwie quasi so diese, ja, genau, diese Übergänge dann auch da so mit bestimmten Attributen einfach verbunden werden. Und meistens ist es was Schlechtes, ne? Also das ist schon spannend. So, ne?
Wir sind ja jetzt die ganze Zeit, haben wir eigentlich immer die Perspektive einer Beschreibung und einer Analyse und einer Reflexion von Altersbildern. Lassen die sich denn eigentlich ändern? Also wenn Sie sagen, das wäre ja so die Vorstellung, wenn man denkt, okay, negative Altersbilder können negative Auswirkungen auch ganz praktisch und realer Natur haben. Kann man daran was machen?
Kann man, auf jeden Fall. Also da hat sich in den letzten Jahren auch eine Richtung an Forschung entwickelt, die solche Interventionsstudien betreibt. Momentan noch viel mit älteren Leuten, also zumindest so in dem Bereich, in dem ich mich so bewege. Und da ist es tatsächlich so, man kann zum Beispiel dadurch, dass man die Leute einfach Dinge machen lässt, ne? Also körperliche Aktivität. Man kann ganz gut zeigen, dass wenn man die Leute dazu bringt, in ihren Möglichkeiten körperlich aktiv zu sein, dass das sich positiv auf die Altersbilder auswirkt. Man kann auch tatsächlich mit so Methoden der kognitiven Verhaltenstherapie arbeiten, ne? Dass man die Leute quasi so ihre Gedanken hinterfragen und bearbeiten lässt. Warum denke ich eigentlich so? Und was hat das eigentlich für Auswirkungen? Also das sind Studien, die mit älteren Menschen gemacht wurden und die da auch gute Erfolge tatsächlich gezeigt haben. Wir wissen noch nicht, wie lange das dauert, also wie lange das anhält, quasi diese Veränderung. Ne? Das sind alles Studien, die sich so auch im Jahres-, vielleicht mal noch Zwei-Jahres-Bereich irgendwie bewegen. Aber da wissen wir schon, dass es da auf jeden Fall auch was gibt, was wir tun können. Es gibt auch einige Studien, obwohl die von der Qualität her auch immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen sind, weil es einfach auch schwierig zu machen ist, die das bei Kindern und Jugendlichen versucht haben, Altersbilder zu ändern. Da wird oft dann sowas wie so intergenerationale Kontakte werden da quasi dann propagiert. Ne? Da wird dann immer so das Mehrgenerationen, der Mehrgenerationen-Kindergarten sozusagen, ne? Die Kindergartenkinder gehen ins Altersheim und so. Da gibt es, glaube ich, auch einige Belege, dass das funktioniert unter bestimmten Bedingungen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, wir stecken die Kinder alle ins Seniorenheim und dann werden die alle total positive Altersbilder. Kann auch ganz schön nach hinten losgehen. Ne? Aber es gibt auf jeden Fall die Bestrebungen und es gibt auch erste Anzeichen, dass bestimmte Dinge funktionieren.
Können Sie vielleicht zu diesem Punkt, das kann auch nach hinten losgehen, das nochmal kurz darstellen? Ich möchte kurz sagen, warum. Aktuell arbeiten der Flo und ich ja beide im Sozialministerium in Baden-Württemberg. Und eine typische Maßnahme, die in der Praxis halt irgendwie, wenn man sagt, okay, wir wollen was Generationengerechtes machen, ist genau, was Sie beschreiben. Ach, wir nehmen Kindergarten, die kommen einmal die Woche zum Singen und Spielen in eine Senioreneinrichtung, Pflegeeinrichtung, stationäre. Und das muss ja gut sein, weil die sind ja zusammen. Ne? So, da ist irgendwie die Kontakthypothese, die da irgendwie so zugrunde gelegt wird letztendlich. Ne? Können Sie da noch sagen, inwieweit oder warum das auch nach hinten losgehen kann?
Jetzt in dem Kontext habe ich jetzt keine direkten Daten im Kopf, aber wenn wir aus der Sozialpsychologie uns so diese Intergruppenprozesse anschauen, dann ist es nicht so, wir stecken quasi zwei Gruppen zusammen in einen Raum und dann wird es schon alles gut werden, sondern es ist häufig auch so, dass halt die Rahmenbedingungen gegeben sein müssen. Ne? Die müssen zum Beispiel gemeinsam irgendwelche Probleme lösen können oder irgendwelche Aufgaben durchführen und da muss jede Gruppe irgendwie was von haben. Ne? Also es darf jetzt nicht so sein, dass irgendwie quasi die eine Gruppe die gibt nur und die andere nimmt nur, wenn man es jetzt mal so platt gesprochen irgendwie sagt. Also da muss schon auch eine Interaktion sein, die ja in irgendeiner Form bedeutsam ist für die beiden Gruppen. Ne? Und dann kann es natürlich auch sein, dass es hier auch negative Erlebnisse gibt, die Kinder machen, die aber auch die älteren Leute machen. Ne? Also das kann man, glaube ich, auch nicht ganz verhindern. Ich glaube, generell ist es erstmal ein guter Ansatz so, ne? Und wenn man dann quasi noch die Rahmenbedingungen schafft, dass da alle was von haben, dass die da alle was haben, was denen Spaß macht, ne? Wenn man die Kinder denkt, oh Gott, jetzt müssen sie wieder ins Seniorenheim und da irgendwie ruhig sitzen oder ne, da spielt keiner mit ihnen oder was weiß ich, sind das erstmal schlechte Voraussetzungen. Wenn die aber da hingehen und sagen, oh super, da haben wir mit der Frau XY Plätzchen gebacken oder mit dem Herr haben wir irgendwie Musik gemacht oder so, ne? Dann ist das vielleicht was eher irgendwie positive Auswirkungen haben kann.
Im 6. Altersbericht der Bundesregierung steht geschrieben, und ich zitiere jetzt, die Zukunft des Alterns ist in erheblichem Maße durch Altersbilder bestimmt. Zitat Ende. Auf welche Zukunft des Alterns steuern wir eigentlich zu?
Oh je, das ist natürlich jetzt die großen Fragen des Lebens. Ne? Wo gehen wir alle hin? Und also ich meine, was ja unbestritten ist, dass Alter präsenter werden wird. Durch die Alterung der Bevölkerung, dadurch, dass viele Leute doch sehr hochaltrig jetzt auch werden in Zukunft, wird einfach das Alter ein sehr bestimmender Faktor sein in unserer Gesellschaft. Was man aber vielleicht auch gar nicht so sagen kann, was das bedeutet, ne? Also es ist immer ganz interessant, wenn man sich diese Projektionen anschaut, diese Bevölkerungspyramide, und dann denkt man so, ach ja, irgendwie 2065 werden so und so viele Leute älter XY sein. Und das guckt man sich so an und denkt, ah ja, da gehöre ich ja dazu. Ne? Dann bin ich quasi eine von den Personen, die da in dieser oberen Ecke irgendwie ist. Ne? Und das zeigt vielleicht auch so ein bisschen, dass man das natürlich auch so ein bisschen in der Hand hat, wie die Zukunft des Alters aussieht. Ne? Und klar, jeder von uns denkt so, wir wären genauso alt, wie wir jetzt sind. Ne? Und das ist ja auch irgendwie eine schöne Vorstellung. Und in vielerlei Hinsicht ist es vielleicht auch so. Ne? Man wird ja jetzt nicht ein ganz anderer Mensch, nur weil man älter wird. Aber ich glaube, sich das irgendwie so ein bisschen vor Augen zu führen, dass jeder das ja auch so ein bisschen selbst in der Hand hat, nimmt so ein bisschen dieser Vorstellung der Überalterung in Anführungszeichen den Schrecken. Ne? Ja, persönliche Meinung dazu.
Das war wirklich kurzweilig, hat viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir noch alle zusammen ganz alt werden, sodass wir die Möglichkeit haben, uns auch nochmal hier wieder zu treffen oder an anderen Orten und in anderen Formaten. Großes Dankeschön von uns.
Das hat viel Spaß gemacht. Ja.
Vielen lieben Dank.
Mehr Informationen zum Podcast und unseren Themen finden sich in den Shownotes sowie unter dggg-online.de oder knowledge.de. Natürlich freuen wir uns auch über ein Abo. Fragen und Anregungen erreichen uns unter info@knowledge.de. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.